Als wir zurückkamen aus unseren Flitterwochen, übersiedelte Verona in meine Villa nach Rosengarten. Das sah so aus, dass sie sich den schwarzen Jaguar vor mir lieh, ein paar Mal in ihre Wohnung nach Eimsbüttel fuhr und mit einem Stapel Klamotten die Bügel einfach überm Arm zurückkam. Das war ihr Umzug. Man hätte auch Besuch dazu sagen können. Meine Mutter fiel aus allen Wolken, als ich ihr das erste Mal meine neue Frau vorstellte. Mama, das ist Verona. Verona, das ist meine Mama. Nach 20 Minuten nahm sie mich beiseite und fragte entgeistert, was ist denn das für eine? Die wird dir nur Unglück bringen. Glaubst du etwa, die würde sich jemals um dich sorgen? Glaubst du, sie würde in guten und in schlechten Zeiten zu dir halten? Glaubst du wirklich, wenn du mal Grippe hast und dich übergibst, dass diese Frau dein Erbrochenes wegmachen würde? Aber ich verteidigte sie. Nee, glaube ich auch nicht, dass sie das machen würde, aber ist mir auch egal, weil ich finde die gut. Ich sagte zu Verona, alle Leute, die ich kenne, sind gegen dich. Ob meine Familie, meine Freunde, meine Geschäftspartner, alle warnen mich. Und was antwortete Verona? Ja, die wollen eben nicht, dass du so eine tolle Frau kriegst wie mich. Das glaubte ich oder wahrscheinlich wollte ich es einfach glauben. Doch in meinem Inneren brach langsam aber sicher eine Welt zusammen. Denn jetzt begann auch der Stress mit meinen Kindern. Mal meinte Verona, die sind aber süß. Dann wieder gingen die drei ihr vollkommen am Arsch vorbei. Wenn ich zum Beispiel versprochen hatte, Marc, Marvin und Marilyn um 10 bei ihrer Mutter abzuholen, dann beschloss Verona, erstmal eine Runde zu streiten. Wenn ich dann sagte, du, ich muss jetzt los, die warten auf mich. Ich muss hin und die Kinder abholen, drohte sie. Wenn du wiederkommst, bin ich nicht mehr da. Ich muss jetzt mit dir reden. Ich bettelte, du, pass auf, lass doch einfach nachher weitermachen, wenn ich die Kinder abgeholt habe. Das Ende vom Lied war, dass die drei bis zum Nachmittag zu Hause am Gartentor auf mich warteten und weinten, weil sie nicht verstehen konnten, dass ihr Papa nicht kam. Und das brach mir natürlich das Herz. Dann wieder waren wir oft zu fünft unterwegs, planschten im Freibad in Hittfeld. Mann, oh Mann, ich glucker dich jetzt unter. Verona war dabei das Oberkind. Jeden Unsinn, jeden noch so bescheuerten Doofkram machte sie mit. Und wenn die drei anfingen, sich ihr gegenüber wieder zu öffnen, sie als die neue Frau ihres Vaters toll zu finden, kam kurz darauf bestimmt der Anruf von irgendeiner Fotoagentur. Du Verona, wir brauchen dich, wir machen hier gerade ein Casting. Da ließ sie spontan alle Pfannen und Fischstäbchen stehen und liegen und Marc, Marvin und Marilyn konnten nicht verstehen, wieso die Frau, die gerade noch so lieb mit ihnen gespielt hatte, ohne Tschüss verschwunden war. Verona und ihre Karriere, das war ohnehin ein Kapitel für sich. Verona hatte ständig Meetings außer Haus, also heute habe ich dieses Meeting und danach habe ich jenes Meeting, aber warte mal, wir können uns so um 22 Uhr, ja da, um 22 Uhr, da können wir uns treffen. So hatte ich mir meine Ehe nicht vorgestellt. Eines Morgens, Verona war gerade mal wieder im Bad und rasierte sich, ich hörte ihr Lady-Dingsbums durch die Tür, telefonierte ich mit meinem Notar in Hamburg. Ich habe neulich geheiratet, können wir auch noch im Nachhinein einen Ehevertrag machen, wollte ich wissen. Schaffen Sie die Dame her, antwortete er. Ich bearbeitete Verona wie ein Irrer. Mensch, dieser Vertrag, du weißt, ich muss, lass uns doch. Was ich nicht für möglich gehalten hätte, ganz unvermutet stimmte sie zu. Von den 3 Stunden, die wir beim Notar saßen, weinte Verona ungefähr 180 Minuten. Machte ich den Vorschlag, pass auf, wir organisieren das so, du kriegst pro Jahr, dass wir zusammen sind, 200.000 Mark, fing sie sofort an zu schluchzen. Das habe doch nichts mit Liebe zu tun, das sei ja wie Bezahlung. Stattdessen schlug sie mit ihrer Verona-Logik vor, was ist, wenn ich eine 500.000 krieg, egal wie lange wir zusammen sind? Weil, wenn ich mit dir dann zusammenbleibe, weißt du ja, dass das nicht wegen der Kohle ist. Denn dadurch kriege ich ja nicht mehr. Nee, Verona, das ist Quatsch, erwiderte ich. Ich kann doch jetzt nicht schreiben, hier kriegt Verona Feldbusch sofort 500.000 Mark. Dann heulte sie aber wieder rum. Mittlerweile hatte auch meine Anwältin ihre Hausaufgaben gemacht und festgestellt, dass in Deutschland das Trennungsjahr gilt und wir ohne diesen verdammten Ehevertrag in Zugewinngemeinschaft lebten. Und ausgerechnet in diesem Jahr verdiente ich gigantomanisch. Ich stand also mit dem Rücken zur Wand, weshalb ich jetzt irgendwann sagte, Komm, okay, ist doch egal, ich unterschreibe das jetzt. Sie kriegt 500.000 Mark an dem Tag, wo wir uns scheiden lassen, bums aus, Feierabend. Von der Stunde an war eigentlich Sense. Anstandshalber wartete Verona noch einen Tag, bis wir uns wieder stritten und sie mir am Telefon mitteilte, du, pass auf, das Ding ist gegessen. Du bist ein Arschloch, ich will dich nicht mehr sehen, jetzt reiche ich die Scheidung ein. Es war Abend, ich kam nach Hause aus dem Studio und sie hatte tatsächlich ihre Sachen mitgenommen. Ich war total aufgelöst, Ehe zerbrochen und alles im Eimer, wovon ich geträumt hatte. In meiner Verzweiflung rief ich Nadja an, du, Verona ist ausgezogen, das hat sich alles erledigt. Kannst du nicht nochmal vorbeikommen? Ich fühle mich so einsam, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Was soll ich nur machen? Nadja kam und tröstete mich. Ist doch alles nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Dann legten wir uns aufs Bett, ich war fix und fertig. Ich dachte an alles andere, aber bestimmt nicht an Sex. Nadja tröstete mich, war einfach nur da, streichelte mich ein bisschen, gab mir ihre Nähe und Wärme. Und ich lag da wieder niedergemetzelt und dachte die ganze Zeit nur, Mensch, wie geht das jetzt bloß weiter? Schließlich pennten wir so auf dem Bett ein. Geknall und Gekrache mitten in der Nacht am Fußende des Bettes ließ uns hochschrecken. Da stand Verona im Schlafzimmer und hatte das Weiß in den Augen. Die Situation war mehr als doof. Ich nur im T-Shirt, Nadel im BH und Höschen und Verona, die als einzige was anhatte. »Diese Schlampe verschwindet hier sofort«, schrie sie. »Du, da war gar nichts, Verona. Nadel ist nur gekommen, um mich zu trösten«, versuchte ich sie zu besänftigen. »Du hattest doch gesagt, es sei vorbei. Ich hab doch sonst keinen Freund, den ich anrufen könnte. Und Nadel ist doch mein einziger Freund.« Wir zogen uns erstmal an und gingen zu dritt in die Küche. Das heißt, wir hatten vor, in die Küche zu gehen. Denn beim Runtergehen kriegte Verona eine antike Vase zu fassen, die sie hochnahm und mit aller Wucht gegen das Treppengeländer donnerte. Die Streben brachen und als die Vase unten aufkam, zersprang auch der Marmor in tausend Stücke. Schließlich kamen wir doch noch in der Küche an, wo Verona endgültig ausrastete und auf mich losging. Auf der Ladestation lag ein Telefonhörer, ein Riesen-Oschi in Hantelgröße, den schlug sie mir zwei, dreimal auf den Kopf. Dann krallte sie ihre Fingernägel wie eine Gartenhake in meine linke Gesichtshälfte, bis alles blutete. Nadel stand daneben und wollte helfen, worauf Verona sie ankreischte, »Du verschwindest hier sofort, du alte Hure! Du Schlampe, du hast denn nichts zu suchen! Der Dieter und ich, wir müssen uns jetzt erst einmal unterhalten!« Ihre Stimme kippte, wurde schrill. Raus hier, sonst passiert was!« Sie schnappte sich ein Feuerzeug, drohte, »Ich steck die Autos an, ich steck die Autos an!« In Panik sagte ich zu Nadja, »Mensch, Nadel, tut mir voll leid, bitte bestell sofort ein Taxi und fahr wieder in deine Wohnung. Ich muss das jetzt hier erstmal mit Verona regeln.« Ich versuchte, Verona zu beruhigen. Ich redete auf sie ein, dass es mir leid täte, dass ich froh sei, dass sie wieder da sei. Dass sie aber auch mich verstehen müsse. Nach 3 Stunden fuhr sie in ihre Wohnung und ich war wieder alleine mit mir. Am Tag darauf hatte ich ein Fotoshooting für die Zeitschrift Poprocky. »Hey Dieter, was hast du denn da an der Backe? Ist ja alles kaputt da«, meinte so ein Fotograf namens Opitz. »Oh ja, naja«, log ich irgendwas rum und dann ließ ich mich nur von rechts fotografieren. Ich saß im Auto und rief in meiner Verzweiflung über Handy Verona an, um ihr zu drohen. »Du, ich fahre jetzt mit 200 gegen den Pfeiler vor den Elbbrücken.« Aber Verona ließ das kalt. »Ja, mach doch, wenn du meinst.« Ich war irrsinnig traurig. Ich weinte, diese Härte kriegte ich nicht gebacken, so beinhart, so eiskalt, wie sie war. Sie konnte ihre Gefühle an- und ausschalten. Das hatte ich in meinem Leben noch nie erlebt. Jede andere Frau würde einen doch in den Arm nehmen, sagen, komm, tut mir leid. Aber Verona war wie ein Stein. Am nächsten Tag rief ich erneut an. Diesmal war da wieder die andere Frau Feldbusch in der Leitung. Die voll nette, die voll Liebe. Die Worte absonderte, süß und cremig wie Karamellpudding. Komm, Dieter, wir versuchen das nochmal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, mein Schatz. Heute weiß ich, Verona ist verhaltensgestört, sie ist schizophren, so eine Art Frankenstein-Kreuzung aus Mutter Beimer, die einen an ihren Busen drückt und Alice Schwarzer mit Eierklemmen. Man wusste nur nie, welche Personality einem an der Tür gerade Hallo sagte. Das Problem ist ja, in einer Beziehung ist immer der Stärkere, der weniger fühlt für den anderen. Und so war das auch bei uns. Verona ist ein Mensch, der nur sich selbst liebt. und sie war ein Schlaumeier. Du, was hältst du davon, wenn ich den Reportern erzähle, dass du impotent bist? Und wie findest du das, dass ich in der Zeitung erzähle, dass du deine Tochter immer so komisch antatscht? Im Drohnen war sie eine Meisterin. Sie kannte 1000 Drehs, wie sie einen Schier zur Verzweiflung treiben konnte.